Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Zwei Tage vor einem wichtigen Ereignis, dem Geburtstag Goethes am 28. August, wie immer, jedes Jahr. Dies Jahr leider nicht auf einen Wochenendtag gefallen, sondern auf den Dienstag. Wir haben heute bei uns zu Gast Johannes Becker aus Marburg, Privatdozent, und Frau Maximiliane Jäger-Gogoll aus Siegen und Marburg, Literaturwissenschaftlerin. Ich muss nicht umfangreich die beiden vorstellen, weil sie uns bekannt sind von einer Lesung 2010, wo auch eine CD produziert wurde zu Heinrich Heine mit wunderbaren Texten. Wenige Exemplare sind dort hinten noch neben unseren Büchern verfügbar. Gute Nacht, ich bin besoffen wie eine Bestie. Lesung aus den Briefen des jungen Goethe in Leipzig 1765 bis 1768. Wird eine Auswahl von Briefen sein von 1765 bis 1767. Der junge Goethe war damals 16 Jahre alt. Sie sehen das dort hinten auf der Projektion. Gerade 16 geworden, kam er von Frankfurt nach Leipzig. Und das ist eine Facette seines Lebens, die wenig bekannt ist. Sie werden auch überrascht sein. Also, so ging es jedenfalls mir beim Lesen der Briefe. Ich will jetzt nicht umfangreich biografisch erzählen, was alles in der Zeit bei Goethe los war. Er wollte nicht nach Leipzig, er wollte nach Göttingen, ja, und er wollte auch nicht Jura studieren, wie sein Vater ihm vorgeschlagen hat. Hat er auch nicht so ganz dolle getan dann später, hat andere Dinge gemacht, wir werden das sehen in den Briefen. Und ich möchte Ihnen als Stimmungsbild aus Thomas Manns Lotte in Weimar vorstellen, was das für ein Goethe gewesen ist. Sie wissen, Lotte in Weimar kommt als alte Frau nach Weimar und möchte ihren früheren Geliebten, den Werther-Geliebten, wiedersehen. Und sie schreibt: Ich hielt mich an, einen Teil seiner Feurigkeit auf Rechnung seines Müßigganges zu setzen. Also schreibt über den jungen Goethe. Einen Teil seiner Feurigkeit auf Rechnung seines Müßigganges zu setzen und darauf, dass er sein Naturell so ganz ungeschmälert der Freundschaft widmen durfte. Einen Teil. Denn es war da eine schöne Kraft des Herzens und, wie soll ich es nennen, ein Lebensglanz, die mir diese Erklärung denn doch nicht aufgehen zu wollen schienen. Und selbst wenn er sein langes Gesicht hatte, traurig und bitter erschien und auf der Welt und auf die Gesellschaft schmälte, so war er immer noch interessanter als die Arbeitsamen am Sonntag. Das sagt mir meine Erinnerung mit voller Deutlichkeit. Öfters ließ er mich an ein Damaszener Klinge denken. Ich wüsste nicht mehr genau zu sagen, in welchem Vergleichssinne, aber auch an eine Leidener Flasche und dies im Zusammenhang mit der Idee der Geladenheit. Denn er wirkte gleichsam geladen, hochgeladen, und es kam einem unwillkürlich die Vorstellung, man würde, wenn man ihn mit dem Finger berührte, einen Schlag empfangen, wie es bei einer Art von Fischen der Fall sein soll. Kein Wunder, dass andere noch so vortreffliche Menschen einem leicht fade vorkamen in seiner Gegenwart oder selbst in seiner Abwesenheit. Auch hatte er, wenn ich meine Erinnerung befrage, einen eigentümlich aufgetanen Blick. Ich sage aufgetan, nicht weil seine Augen braun und etwas nah beisammen liegend, wie sie waren, sonderlich groß gewesen wären, aber ihr Blick war sehr aufgetan und seelenvoll nach einer ausnehmend starken Meinung des Wortes. Und sie wurden schwarz, wenn sie, wie das vorkam, von Herzlichkeit blitzten. Ob er wohl heute noch diese Augen hat? Lotte in Weimar. Wir haben verschiedene Briefpartner, das sollte man vielleicht noch kurz vorstellen. Briefe an Johann Jakob Riese, das ist Goethes Schul- und Jugendfreund aus dem Frankfurter Gymnasium, ebenfalls Jurastudent, 1746 geboren. Wir haben Briefe an W.C.L. Moors, Wilhelm Karl Ludwig, das ist ein Schulfreund von Goethe in Frankfurt gewesen, gleichaltrig, also auch 16-jährig. Wir haben Briefe an die Schwester Cornelia, 1750 geboren, etwas jünger als Goethe, und natürlich Briefe an den Studienfreund Behrisch, 1736 geboren, etwas älter als Goethe. Und nun fangen wir an, denke ich.
An Johann Jakob Riese, Leipzig, den 20. Oktober 1765, morgens um 6. Riese, guten Tag. Den 21. abends um 5. Riese, guten Abend. Gestern hatte ich mich kaum hingesetzt, um euch eine Stunde zu widmen, als schnell ein Brief von Horn kam und mich von meinem angefangenen Blatte hinwegriss. Heute werde ich auch nicht länger bei euch bleiben, ich gehe in die Komödie. Wir haben sie recht schön hier, aber dennoch, ich bin unschlüssig. Soll ich bei euch bleiben? Soll ich in die Komödie gehen? Ich weiß nicht. Geschwind, ich will würfeln. Ja, ich habe keine Würfel. Ich gehe, leb wohl. Doch halte, nein, ich will da bleiben. Morgen kann ich wieder nicht, da muss ich ins Kolleg und besuchen und abends zu Gaste. Da will ich euch also jetzt schreiben. Meldet mir, was ihr für ein Leben lebt. Ob ihr manchmal an mich denkt, was ihr für Professor habt, etc. Und zwar ein langes etc. Ich lebe hier wie, ich weiß selbst nicht genau wie, doch so ungefähr, so wie ein Vogel, der auf einem Ast im schönsten Wald sich Freiheit atmend wiegt, der ungestört die sanfte Lust genießt, mit seinen Fittichen von Baum zu Baum, von Busch zu Busch sich singend hinzuschwingen. Genug. Stellt euch ein Vöglein auf einem grünen Ästelein in allen seinen Freuden für, so leb ich. Heute habe ich angefangen, Kollegia zu hören. Was für? Ist es der Mühe, wer zu fragen? Institutiones imperialis, historiam juris, pandectas und ein privatissimum über die sieben ersten und die sieben letzten Titel der Codices. Denn mehr braucht man nicht, das Übrige vergisst man doch. Nein, gehorsamer Diener, das ließen wir schön unterwege. Im Ernste, ich habe heute zwei Kollegen gehört, die Staatengeschichte bei Professor Böhmen und bei Ernesti über Ciceros Gespräche vom Redner. Nicht wahr? Das ging eh an. Die andere Woche geht Colloquium Philosophicum et Mathematicum an. Ich mache hier große Figur. Aber noch zur Zeit bin ich kein Stutzer. Ich werde es auch nicht. Ich brauche Kunst, um fleißig zu sein. In Gesellschaften, Konzert, Komödie, bei Gastereien, Abendessen, Spazierfahrten, so viel es um diese Zeit angeht. Ha, das geht köstlich. Aber auch köstlich kostspielig. Zum Henker. Das spürt mein Beutel. Halt, rettet, haltet auf! Siehst du sie nicht dahin fliegen? Da marschieren zwei Louisdor. Helft, da ging eine. Himmel, schon wieder ein paar. Groschen finde ich hier, wie Kreuzer bei euch draußen in Reihe. Aber dennoch kann man hier wohl feil leben. Die Messe ist herum und ich werde wohl recht menagös leben. Da hoffe ich des Jahres mit 300, was sage ich, mit 300, mit 200 Reichstalern auszukommen. Nebenbei, das ist nicht mitgerechnet, was schon zum Henker ist. Ich habe kostbaren Tisch. Merkt einmal unseren Küchenzettel. Hühner, Gänse, Truthahnen, Enten, Rebhühner, Schnepfen, Feldhühner, Forellen, Hasen, Wildbret, Hechte, Fasanen, Austern etc. Das erscheint täglich. Nichts von anderem groben Fleisch, Utsund, Rind, Kälber, Hammel etc. Ich weiß gar nicht mehr, wie es schmeckt. Und die Herrlichkeiten nicht teuer, gar nicht teuer. Ich sehe, dass mein Blatt bald voll ist und es stehen noch keine Verse drauf. Ich habe deren machen wollen. Auf ein andermal. Sagt Kehren, dass ich ihm schreiben will. Ich höre von Horn, dass ihr euch ob Adsentium puellarum forma elegantium beklagt. Lasst euch von ihm das Urteil sagen, das ich über euch fällte. Goethe. Thank you.
an Johann Jakob Riese, Leipzig, den 28. April 1766. Lieber Riese, ich habe euch lange nicht geschrieben. Verzeiht es mir. Fragt nicht nach der Ursache. Die Geschäfte waren es wenigstens nicht. Ihr lebt vergnügt, ich lebe hier ebenso. Einsam, einsam, ganz einsam. Bester Riese, diese Einsamkeit hat so eine gewisse Traurigkeit in meine Seele gepräget. Es ist mein einziges Vergnügen, wenn ich entfernt von jedermann am Bache bei den Büschen liegen, an meine Lieben denken kann. So vergnügt ich aber auch da bin, so fühle ich dennoch allen Mangel des gesellschaftlichen Lebens. Ich seufze nach meinen Freunden und meinen Mädchen. Und wenn ich fühle, dass ich vergebens seufze, da wird mein Herz von Jammer voll, mein Aug wird trüber, der Bach rauscht jetzt im Sturm vorüber, der mir vorher so sanft erscholl. Kein Vogel singt in den Gebüschen, der grüne Baum verdorrt. Der Zephyr, der mich zu erfrischen sonst wehte, stürmt und wird zum Nord und trägt entrissene Blüten fort. Voll Zittern flieh ich dann den Ort und flieh und such in öden Mauern einsames Trauern. Aber wie froh bin ich, ganz froh. Horn hat mich durch seine Ankunft einem Teil meiner Schwermut entrissen. Er wundert sich, dass ich so verändert bin. Er sucht die Ursache zu ergründen, denkt lächelnd nach und sieht mir ins Gesicht. Doch wie kann er die Ursache finden? Ich weiß sie selbst nicht. Ich muss doch ein wenig mehr von mir selbst reden. Ganz andere Wünsche steigen jetzt als sonst, geliebter Freund, in meiner Brust herauf. Du weißt, wie sehr ich mich zur Dichtkunst neigte, wie großer Hass in meinem Busen schlug, mit dem ich die verfolgte, die sich nur dem Recht und seinem Heiligtume weihten und nicht der Musen sanften Lockungen ein offenes Ohr und ausgestreckte Hände voll Sehnsucht reichten. Ach, du weißt, mein Freund, wie sehr ich, und gewiss mit Unrecht, glaubte, die Muse liebte mich und gäb mir oft ein Lied. Es klang von meiner Leier zwar manch stolzes Lied, das aber nicht die Musen und nicht Apollo reiten. Zwar mein Stolz, der glaubt es, dass so tief zu mir herab sich Götter niederließen, glaubte, dass aus Meisterhänden nichts Vollkommeners käme, als es aus meiner Hand gekommen war. Ich fühlte nicht, dass keine Schwingen mir gegeben waren, um empor zu rudern und auch vielleicht mir von der Götterhand niemals gegeben werden würden. Doch, glaubt ich hab sie schon und könnte fliegen. Allein kaum kam ich her, als schnell der Nebel von meinen Augen sank, als ich den Ruhm der großen Männer sah und erst vernahm, wie viel dazugehörte Ruhm verdienen. Da sah ich erst, dass mein erhabener Flug, wie er mir schien, nichts war als das Bemühen des Wurms im Staube, der den Adler sieht, zur Sonne sich schwingen und wie der hinauf sich sehnt. Er sträubt empor und windet sich und ängstlich spannt er alle Nerven an und bleibt am Staub. Doch schnell entsteht ein Wind, der hebt den Staub in Wirbeln auf, den Wurm erhebt er in den Wirbeln auch, der glaubt sich groß, dem Adler gleich und jauchzet schon im Taumel. Doch auf einmal zieht der Wind den Odem ein. Es sinkt der Staub hinab, mit ihm der Wurm. Jetzt kriecht er wie zuvor. Werdet nicht über meinen Gallimathias böse. Lebt wohl. Horn will meinen Brief einschließen. Grüßt den Kehr. Schreibt. Hab mehr Kollegia in Zukunft. Horn soll 5 nehmen, ich 6. Lebt wohl. Gewöhnt euch keine akademistischen Sitten an. Liebt mich. Lebt wohl. Lebt wohl.
Erster Oktober 1766, an Wilhelm Karl Ludwig Moors. Mein lieber Moors, endlich schreibe ich dir. Die verworrenen Umstände, in denen ich mich befinde, werden mich entschuldigen, dass ich so lange unschlüssig gewesen bin, was ich tun sollte. Ich habe mich endlich entschlossen, dir alles zu entdecken, und Horn hat die Mühe über sich genommen, es dir zu schreiben. Eine Sache, die mir dennoch nicht die angenehmste gewesen wäre. Du weißt also alles. Du wirst daraus gesehen haben, dass dein Goethe noch nicht so bestrafenswert ist, als du glaubst. Denke als Philosoph, und so musst du denken, wenn du in der Welt glücklich sein willst. Und was hat als denn meine Liebe für eine schächtenswürdige Seite? Was ist der Stand? Eine eitle Farbe, die die Menschen erfunden haben, um Leute, die es nicht verdienen, mit anzustreichen. Und Geld ist ein ebenso elender Vorzug in den Augen eines Menschen, der denkt. Ich liebe ein Mädchen ohne Stand und ohne Vermögen, das eine wahre Liebe macht. Ich habe die Gewogenheit meines Mädchens nicht den kleinen, elenden Trakasserien des Liebhabers zu danken. Nur durch meinen Charakter, nur durch mein Herz habe ich sie erlangt. Ich brauche keine Geschenke, um sie zu erhalten, und ich sehe mit einem verachtenswerten Aug auf die Bemühungen herunter, durch die ich ehemals die Gunstbezeugungen einer W. erkaufte. Das fürtreffliche Herz meiner S. ist mir Bürge, dass sie mich nie verlassen wird, als dann, wenn es uns Pflicht und Notwendigkeit gebieten werden, uns zu trennen. Solltest du nur dieses fürtreffliche Mädchen kennen, bester Moors, du würdest mir diese Torheit verzeihen, die ich begehe, indem ich sie liebe. Ja, sie ist des größten Glücks wert, dass ich ihr wünsche, ohne jemals hoffen zu können, etwas dazu beizutragen. Lebe wohl, ich werde an deinen Bruder schreiben. Es ist kein Stolz, es ist Nachlässigkeit, die mich ihn vergessen gemacht hat. Ich muss dir noch am Ende im Namen der Freundschaft das heiligste Stillschweigen auflegen. Lass es keinen Menschen wissen, keinen ohne Ausnahme. Du kannst denken, welches Übel daraus entstehen könnte. Lebe wohl. Leipzig, den 1. Oktober 1766. Goethe.
An Cornelie Goethe. Leipzig, den 11. Mai 1767. Liebste Schwester, beschämt, von allen Seiten beschämt, schreibe ich dir, eine Stunde nach Fleischers Ankunft, und bin willens, nicht eher aufzuhören, bis ich dir alles, alles, was ich schon längst hätte schreiben sollen, geschrieben habe. Du glaubst, ich habe keine Entschuldigungen, immer genug, Schwester, um, wenn du deine Güte noch dazu in die Waagschale legst, alle Vorwürfe zu überwiegen, die du mir machen könntest. Aber keine Vorwürfe, Schwester. Ein zärtliches Mädchen muss nicht zanken. Und dass du ein zärtliches Herz hast, das beweist jede Zeile, die du schreibst. Nun, so höre denn, was ich zu meiner Entschuldigung sagen kann. Denke dir einen Menschen, der von einer verdrüßlichen Krankheit und von seinen Arbeiten zu eben der Zeit befreit wird, da die Sonne den späten Frühling zu uns brachte. Du kannst die Freude nur halb fühlen, die ich empfand, da ich die Natur mit mir vom Krankenbette aufstehen sah. Ich vergaß alles um mich herum, bis mich eine raue Luft und ein dicker Backen zu Hause zu bleiben nötigten. Kaum war ich wieder davon erlöst, als mir das unwichtige Amt eines Opponenten aufgetragen ward, das mir aber doch wichtig genug war, um bei meinem ersten öffentlichen Eintritt in die akademische Welt nicht zu stolpern, mich mit ziemlicher Behutsamkeit darauf vorzubereiten. Dies ist vorbei, und die kleine Faulheit, die manches Mal in meinen Händen liegt, ist durch deinen letzten Brief gänzlich gehoben. Ich bin bereit, dir auf alle Fragen zu antworten, wie du es begehrst. Und ich hoffe, dass du nach geendigter Lesung dieses Briefs völlig mit mir ausgesöhnt sein wirst. Je suis excédé de ta lettre, de tes écrits, de ta manière de penser. Ich bin hingerissen von deinem Brief, von deinen Schriften, von deiner Art zu denken. Je n'y vois plus la petite fille, la corneille, ma sœur, mon écolière. J'y vois un esprit mûr, une ricoboni, une étrangère, un auteur de quel je puisse apprendre à mon tour. Ô ma sœur, point de ces lettres à l'avenir où je me tais. Ich sehe nicht mehr das kleine Mädchen, la corneille, die kleine Krähe, meine Schwester, meine Schulkameradin. Ich sehe darin einen reifen Geist, eine ricoboni, eine Fremde, einen Autor, von dem ich selbst noch lernen kann. Oh, meine Schwester, bitte keine solchen Briefe mehr, oder ich schweige. Glaube nicht, dass ich dir schmeicheln will. Der enthusiastische Ton, den ich anschlagen muss, nachdem ich deinen Brief gelesen habe, kommt aus dem wahren Gefühl meines Herzens, das schon lange keine solche Freude mehr empfunden hat wie jetzt, da ich meine Schwester so nah an der Perfektion sehe. Nun zu was Muntererem, zu meinen Gedichten. Ich bin vergnügt, dass sie euch gefallen haben. Ich hatte aber erwartet, dass du mir mehrere Nachricht schreiben würdest, was dir vorzüglich gefallen und dann, was dir missfallen. Denn deine Spötterei über meine Weisheit kam mir sehr ungelegen. Ich muss dir bekennen, dass ich lieber von einem Mädchen als von einem Kritiker gerichtet werden will. Da ich ganz ohne Stolz bin, kann ich meiner innerlichen Überzeugung glauben, die mir sagt, dass ich einige Eigenschaften besitze, die zu einem Poeten erforderlich werden und dass ich durch Fleiß einmal einer werden könnte. Ich habe von meinem 10. Jahre angefangen, Verse zu schreiben und habe geglaubt, sie seien gut. Jetzt so, in meinem 17. sehe ich, dass sie schlecht sind. Aber ich bin doch 7 Jahre älter und mache sie 7 Jahre besser. Hätte mir einer anno 62 von meinem Josef gesagt, was ich jetzt selbst davon sage, ich würde so niedergeschlagen worden sein, dass ich nie eine Feder mehr angerührt hätte. Vorm Jahre, als ich die scharfe Kritik von Clodiussen über mein Hochzeitsgedicht las, entfiel mir aller Mut. Und ich brauchte ein 1/2 Jahr Zeit, bis ich mich wieder erholen und auf Befehl meiner Mädchen einige Lieder verfertigen konnte. Seit dem November habe ich höchstens 15 Gedichte gemacht, die alle nicht sonderlich groß und wichtig sind und von denen ich nicht eins Gellerten zeigen darf, denn ich kenne seine jetzigen Sentiments über die Poesie. Man lasse doch mich gehen. Habe ich Genie, so werde ich Poete werden. Und wenn kein Mensch mich verbessert, habe ich keins, so helfen alle Kritiken nichts. Shakespeare's Romeo and Juliet. Love is a smoke raised with a fume of sighs, being purged, a fire sparkling in lovers' eyes, being vexed, a scene nourished with lovers' tears. What is it else, a madness most discreet, a choking gall, and a preserving sweet? Et finalement, s'il te plaît, fais lire les vers suivants à ma mère. Bitte lass die folgenden Verse meine Mutter lesen.
An meine Mutter. Obgleich kein Gruß, obgleich kein Brief von mir so lang dir kömmt, lass keinen Zweifel doch ins Herz, als wär die Zärtlichkeit des Sohns, die ich dir schuldig bin, aus meiner Brust entwichen. Nein, so wenig als der Fels, der tief im Fluss vor ewigem Anker liegt, aus seiner Stätte weicht, obgleich die Flut mit stürmischen Wellen bald, mit sanften bald darüber fließt und ihn dem Aug entreißt, so wenig weicht die Zärtlichkeit für dich aus meiner Brust, obgleich des Lebens Strom vom Schmerz gepeitscht bald stürmend drüber fließt und von der Freude bald gestreichelt, still sie deckt und sie verhindert, dass sie nicht ihr Haupt der Sonne zeigt und ringsumher zurückgeworfene Strahlen trägt und dir bei jedem Blicke zeigt, wie dich dein Sohn verehrt. Leipzig, den 13. Oktober 1767 an Ernst Wolfgang Behrisch. Noch so eine Nacht wie diese, Behrisch, und ich komme für alle meine Sünden nicht in die Hölle. Du magst ruhig geschlafen haben, aber ein eifersüchtiger Liebhaber, der ebenso viel Champagner getrunken hatte, als er brauchte, um sein Blut in eine angenehme Hitze zu setzen und seine Einbildungskraft aufs Äußerste zu entzünden. Erst konnte ich nicht schlafen, wälzte mich im Bette, sprang auf, raste und dann ward ich müde und schlief ein. Aber wie lange, da hatte ich dumme Träume von langen Leuten, Federhüten, Tobakspfeifen, Tour de Dress, Tour de Bösse, Bösse. Und darüber wachte ich auf und gab alles zum Teufel. Danach hatte ich eine ruhige Stunde, hübsche Träume. Die gewöhnlichen Mienen, die Winke an der Türe, die Küsse im Vorbeifliegen und dann auf einmal... Da hatte sie mich in den Sack gesteckt. Ein rechter Taschenspielerstreich. Meerschweinchen hext man wohl vom Peterstor herein, aber einen Menschen wie mich, das ist unerhört. Aber so unwahrscheinlich es mir vorkam, so wahr fühlte ich es. Ich philosophierte im Sacke und jammerte ein Dutzend Allegorien im Geschmack von Shakespeare, wenn er reimt. Danach schien's mir, als wenn ich weg wär, weg von ihr, aber nicht aus dem Sacke. Ich wünschte mich in Freiheit und wachte auf, der verfluchte Sack lag mir im Kopfe. Da kam mir's auf einmal ein, dass ich dich nicht wiedersehen würde, denn das hatte ich mir fest vorgenommen und bin's noch halb schlüssig, und das fühlte ich in einem Augenblick, dass ich dem Teufel nicht 6 Pfennige gegeben hätte, meine Kleine aus seinen Krallen zu kaufen, in einem Fieberparoxismus, da mir der Kopf taumelig war. Ich riss mein Bett durcheinander, verzehrte ein Stückchen Schnupftuch und schlief bis acht auf den Trümmern meines Bettpalastes. Das heißt, recht wie bei einer Henkersmahlzeit, der Teufel gesegnet es euch, sonst ist mir alles wohlbekommen, außer die Dosis Taschenspielerkünste, wofür sie sich beim Meister in meinem Namen abfinden können. Tu es immer, Behrisch, und räche mich und dich. Ich will weise sein, und das heißt bei einem Liebhaber stille sein. Es ist eine neue Akquisition zur Pistolensammlung, die ich diese Messe angefangen habe. Denn ein Schmollen, ein Lärm würde mir nichts helfen. Sie hat solche maulstopfende Redensarten, die du kennst, und da bleibt der Ankläger wie ein Bennett stehen, wenn sie ihm so etwas zu genießen gibt. Sag du ihr immer auch alles. Alles, was du gestern zu mir sagtest, gebe ihr deutlich zu verstehen, dass du ihre Liebe zu mir so mittelmäßig glaubtest als die Freundschaft zu dir. Sie wird tolle werden, denn sie weiß, dass du sehr tonum persuadendi über mich hast. Mhm. Ja, apropos, was willst du denn hinuntergehen? Ich werde nicht unten sein, denn eine gewisse Art von Kälte kann auf diesen und die nächsten Tage nicht schaden. Und wenn sie sich übermorgen darüber beklagt, so schiebe ich die Schuld aufs Wetter. Lebe also wohl und komme im Kote nicht um. Wolltest du mich vor deiner Abreise noch einmal sehen, so komm um 5, 6 Uhr zu mir, aber notabene nach der Affäre von unten. Da hast du Annetten. Sie ist ein verwünschtes Mädchen. Der Sack, der Sack.
Am Cornelie Goethe, Leipzig, 12. Oktober 1767. Meine Schwester, es ist heute schon Montag in der Zahlwoche. und ich habe noch keinen Brief an dich angefangen. Das elendeste Oktoberwetter, das wir diese Messe übergehabt haben, wäre sehr geschickt gewesen, Briefe, Gedichte und andere unglückliche Geburten auszubrüten, hätte uns nicht der Hof immer hübsch auf den Beinen, selbst im größten Kote, erhalten. Bald lässt er sich etwas auf der Akademiebibliothek vorlesen, und das muss man doch auch hören. Bald besucht er die Malerakademie, und da muss man als ein ehrwürdiges Mitglied zugegen sein. So geht ein Morgen, ein Nachmittag nach dem anderen, ohne dass man weiß, wohin. Gewiss, Schwester, du verdienst einen recht langen Brief. Ich habe heute früh alles durchgelesen, was du mir dieses Jahr über geschrieben hast, und finde, dass ich Ursache habe, sehr beschämt zu sein. Ich will auch die heutigen Vorlesungen versäumen und mich mit dir unterhalten, obgleich Gellert dieses Amt heute mitverrichten wird. Zuvörderst muss ich von deinen Ausarbeitungen reden, von denen ich bisher auf eine etwas unhöfliche Weise sehr stille geschwiegen habe. Ich muss dich notwendig loben und glaube, dass du viel Gutes denken und schreiben würdest, wenn deine Einbildungskraft, deine Art, eine Geschichte zu betrachten und deine Erzählungsart in eine andere, aber doch nicht sehr veränderte Richtung gebracht würden. Ich kann mich hierüber nicht deutlicher erklären, ohne äußerst weitläufig zu werden. Habe Geduld, bis ich zu euch komme. Da will ich dir hierin, wie in verschiedenen anderen Wissenschaften, Unterricht geben, die ich nur für dich und wenige Mädchen gesammelt habe. Dieses nur kann ich dir einstweilen sagen. Ich finde, dass deine Ideen über die meisten Gegenstände noch sehr brouilliert sind. Du hast zwar feine Empfindungen, wie jedes Frauenzimmer, das dir ähnlich ist, aber sie sind zu leicht gefühlt und zu wenig überlegt. Ferner sagst du manchmal Dinge, die ich mit aller meiner Mädchenkenntnis nicht debrouillieren kann, wie sie ein Mädchen sagen kann. Ferner merke ich, dass verschiedene Lektüren deinen Geschmack in verschiedenen Dingen merklich verdorben haben, der denn wie der meisten Frauenzimmergeschmack bigarriert wie ein Harlekinskleid ist. Deswegen wollte ich dich bitten, das Jahr über, das wir noch voneinander sein werden, so wenig als möglich zu lesen, viel zu schreiben, allein nichts als Briefe, und das, wenn es sein könnte, wahre Briefe an mich, die Sprachen immer fortzutreiben und die Haushaltung, wie nicht weniger die Kochkunst, zu studieren. Auch dich zum Zeitvertreibe auf dem Klaviere wohl zu üben, denn dieses sind alles Dinge, die ein Mädchen, die meine Schülerin werden soll, notwendig besitzen muss. Die Sprachen ausgenommen, die du als einen besonderen Vorzug besitzest. Ferner verlange ich, dass du dich im Tanzen perfektionierst, die gewöhnlichsten Kartenspiele lernst und den Putz mit Geschmack wohl verstehst. Diese letzten Erfordernisse werden dir von einem so strengen Moralisten, wie ich bin, äußerst seltsam vorkommen, zumal da mir alle drei fehlen. Allein sei ohne Sorge und lerne sie nur. Den Gebrauch und den Nutzen, davon sollst du schon erfahren. Doch dieses muss ich dir nur gleich sagen. Ich verlange nicht nur, dass du, besonders die beiden Ersten, Tanzen und Kartenspiel, im Geringsten nicht lieben, sondern vielmehr fliehen sollst. Dem ungeachtet aber musst du sie wohl wissen. Wirst du nun dieses alles nach meiner Vorschrift getan haben, wenn ich nach Hause komme, so garantiere ich meinen Kopf, du sollst in einem kleinen Jahre das vernünftigste, artigste, angenehmste, liebenswürdigste Mädchen nicht nur in Frankfurt, sondern im ganzen Reiche sein. Denn unter uns, draußen bei euch, residiert die Dummheit ganz feste noch. Ist das nicht ein herrliches Versprechen? Ja, Schwester, und ein Versprechen, das ich halten kann und will. Kannst du, wie ich wohl glaube, diese Dinge nicht ganz einsehen, so nimm sie als Wahrheiten an, die dir einmal aufgeklärt werden sollen. Ich werde mich darüber mit dir in keinen Briefwechsel einlassen. Es sind Dinge, die sich schwer schreiben. Du wirst denken, ich sei ein eigensinniger Mensch, der sich nicht gerne widersprechen lässt. Das ist wohl wahr. Ich bin es oft, wenn ich denke, Recht zu haben. Doch für einen Henker, wie viel habe ich schon ausgeschweift. Zurück also zu deinen Ausarbeitungen. Ich kann einen Wunsch nicht verbergen, dass der liebe Vater deine kleinen Stücke, die du mir schicken willst, nicht eher zu sehen bekomme, bis sie abgeschrieben und bereit sind, an mich abzugehen. Dann musst du ihn bitten, dir seine Meinung darüber zu sagen, die du mir in einem Anhange überschicken musst mit der Überschrift Sentiments et Corrections de mon cher père. Denn jetzt so kriege ich niemals etwas, das ganz von dir wäre, und ich sehe manchmal mit Lachen, wie ein gutes, einfältiges Mädchen Reflexionen macht, die niemand als ein einsehender, erfahrener Mann machen konnte.
Leipzig, den 16. Oktober 1767, an Ernst Wolfgang Behrisch. Gott weiß, ich bin so dumm, so erzdumm, dass ich gar nicht weiß, wie dumm ich bin. Meinst du denn, ich könnte mir einbilden, dass du fort bist? Das habe ich mir noch gar nicht gesagt. Hernach gehe ich einmal zu meiner Kleinen, spiele der Abwechslung wegen einige Szenen aus Goldonis Verliebten, die sie zu mehreren Erbauungen drüben nachlesen können. Ich habe heute wieder so einen dummen Auftritt gehabt, über einen dummen Zahnstocher, das nicht der Mühe wert war, aber heutzutage, da gibt's einen, um die Situationen so Not tut, da sieht man überall, wo man sie herkriegt, und die krieg ich nun vom Zahnstocher. Es ist eine schöne Sache ums Genie. Danach versöhnte ich mich wieder, um ihr einen deinen Brief geben zu können. Aber wahrlich, nur des Briefs wegen, ich hätte mich sonst nie wieder versöhnt. Und da gab ich ihr den Brief, den las sie und verstand ihn nicht, da ging's ihr wie mir. Wahrlich, die Stelle von sittsam sein und von nie geküsst haben, das ist griechisch für mich. Der einzige Horn, der sonst so duttend ist, der will's verstanden haben und meint, das wäre eine Liebenserklärung in terminis. Auf alle Fälle will ich mir nicht den Kopf zerbrechen, denn das tut weh, sagt meine Mutter. Übrigens hielte ich einen kleinen Dialog mit meinem Mädchen an der Küchentüre, der sich besonders gut ausnahm. Da sagte sie denn, wenn ich an dich schreibe, so soll ich dir schreiben, dass sie am Himmel am Hinausgehen nicht schuld gewesen wäre, das wäre das Erste. Und zweitens, dass sie dir für die Ersparung des Abschieds danke, weil sie gewiss geweint haben würde, weil sie dich so lieb hatte. Und da drückte sie mir die Hände und hatte die Tränen in den Augen, die eigentlich deinem Abschiede bestimmt waren, und da war sie fertig. Ich meinte aber, es stünde noch mehr im Briefe und dass man doch mehr antworten könnte, da meinte sie, darauf könnte ich selbst antworten und du dir zur Not selbst, weil du sehr wohl wüsstest, wie sie dächte. Über die reizende Kreatur hätte sie gelacht und bedankte sich recht schöne, dass du sie auf die Gedanken gebracht hättest, warum sich so viele in sie verliebten. Das hätte sie weg, dass du einer von den ansehnlichsten Philosophen seist, die sie je gekannt hätte. Ferner freute sie das Zutrauen, dass du ihr die Briefe an deinen Freund so sehen ließest, und hintendrein kam der Refrain, dass sie am Dummen hinausgehen nicht schuld gewesen wäre. Punktum. Was macht denn Mamsell Auguste? Die ist mir heute eingefallen. Quer hinein, und da dachte ich, du musst fragen, wie lebt sie? Kommen hinführo noch Briefe an mich? Hölle, das gute Mädchen haben wir seit guten 4 Wochen ganz vergessen. Und wenn je ein Mädchen verdient hat, dass man an sie denkt, so hat dies verdient. Merke dir das. Und wenn sie herkommt, so verlieb ich mich in sie, das ist schon ausgemacht. Wo ich es nicht schon bin. Und dann spielen wir einen Roman vice versa, das wird schön sein. Gute Nacht, ich bin besoffen wie eine Bestie. Gute Nacht, ich bin besoffen wie eine Bestie. hätte in Frankfurt gesagt. Oder?
An Ernst Wolfgang Behrisch, Dienstag, den 10. November 1767. Es ist gut, dass ich heute einen Brief von dir gekriegt habe. Sieh, ich antworte auch gleich, ob du gleich dieses Blatt erst sonnabends kriegen sollst.
Abends um 7 Uhr. Ha, Behrisch, das ist einer von den Augenblicken. Du bist weg und das Papier ist nur eine kalte Zuflucht gegen deine Arme. Oh Gott, Gott, lass mich nur erst wieder zu mir kommen. Behrisch, verflucht sei die Liebe. Oh, sähst du mich, sähst du den Elenden, wie er rast, wie er nicht weiß, gegen wen er rasen soll, du würdest jammern. Freund, Freund, warum hab ich nur den einen?
Um 8 Uhr. Mein Blut läuft stiller. Ich werde ruhiger mit dir reden können. Ob vernünftig? Das weiß Gott. Nein, nicht vernünftig. Wie könnte ein Toller vernünftig reden? Das bin ich. Ketten an diese Hände. Da wüsste ich doch, worein ich beißen sollte. Du hast viel mit mir ausgestanden. Stehe noch das aus, das Geschwätze. Und wenn dir es Angst wird, dann bete. Ich will Amen sagen. Selbst kann ich nicht beten. Ha, siehst du? Da ist schon wieder. Könnte ich nur zu einer Ordnung kommen oder käme Ordnung zu mir? Lieber, lieber. Horn war da. Ich hatte ihn herbestellt, mir etwas vorzulesen. Ich habe ihn abweisen lassen. Er glaubt, ich liege im Bette. Der muss mich nicht stören, wenn ich mit dir rede. Er ist ein guter Junge. Aber wenn es aufs Stören ankommt, da ist er ein Meister drinne. 1000 Sachen und nicht die rechte. Oh, Behrisch, Behrisch, mein Kopf! Ich habe mir eine Feder geschnitten, um mich zu erholen. Lass sehen, ob wir fortkommen. Meine Geliebte, ach, sie wird's ewig sein. Sie, Behrisch, in dem Augenblicke, da sie mich rasen macht, fühle ich's. Gott, warum muss ich sie so lieben? Noch einmal angefangen. Annette macht, nein, nicht macht. Stille, stille. Ich will dir alles in der Ordnung erzählen.
Am Sonntage ging ich nach Tische zu Dr. Hermann und kehrte um 3 zu Schönkopfs zurück. Sie war zu Obermanns gegangen, ich wünschte mich zum ersten Mal in meinem Leben hinüber, wusste aber kein Mittel und entschloss mich zu Breitkopfs zu gehen. Ich ging und hatte oben keine Ruhe. Kaum war ich eine Viertelstunde da, so sagte ich der Mamsell, ob sie nichts an Obermanns wegen der Minna zu bestellen hätte. Sie sagte, nein, ich insistierte. Sie meinte, ich könne da bleiben und ich, dass ich gehen wolle. Endlich, von meinen Bitten erzürnt, schrieb sie ein Billet an Madame Obermann, gab's mir und ich flog hinunter. Wie vergnügt hoffte ich zu sein. Weh ihr, sie verdarb mir diese Lust. Ich kam am selbst Obermann, erbrach das Billet und es enthielt Folgendes. Was sind die Mannspersonen für seltsame Geschöpfe? Veränderlich, ohne zu wissen, warum. Kaum ist Herr Goethe hier, so gibt er mir schon zu verstehen, dass ihm ihre Gesellschaft lieber ist als die meinige. Er zwingt mich, ihn etwas aufzutragen, und wenn es auch nichts wäre, so böse ich auch deswegen auf ihn bin, so weiß ich ihm doch Dank, dass er mir Gelegenheit gibt, Ihnen zu sagen, dass ich beständig sei die Ihre.
Mamsell Obermann, nachdem sie den Brief gelesen hatte, versicherte mir, dass sie ihn nicht verstünde. Mein Mädchen las ihn, und anstatt dass sie mich für mein Kommen belohnen, mir für meine Zärtlichkeit danken sollte, begegnete sie mir mit solchem Kaltsinn, dass es der Obermann sowohl als ihrem Bruder merklich werden musste. Diese Aufführung, die sie den ganzen Abend und den ganzen Montag fortsetzte, verursachte mir solches Ärgernis, dass ich montags abends in ein Fieber verfiel, das mich diese Nacht mit Frost und Hitze entsetzlich peinigte und diesen ganzen Tag zu Hause bleiben ließ. Nun, oh Behrisch, Verlange nicht, dass ich es mit kaltem Blute erzähle. Gott! Diesen Abend schicke ich hinunter, um mir etwas holen zu lassen. Meine Magd kommt und bringt mir die Nachricht, dass sie mit ihrer Mutter in der Komödie sei. Eben hatte das Fieber mich mit seinem Froste geschüttelt und bei dieser Nachricht wird mein ganzes Blut zu Feuer. Ha! In der Komödie! Zu der Zeit, da sie weiß, dass ihr Geliebter krank ist. Gott, das war arg. Aber ich verzieh's ihr. Ich wusste nicht, welches Stück es war. Wie sollte sie mit denen in der Komödie sein? Mit denen? Das schüttelte mich, ich muss es wissen. Ich kleide mich an und renne wie ein Toller nach der Komödie. Ich nehme ein Billet auf die Galerie, ich bin oben. Ha, ein neuer Streich. Meine Augen sind schwach und reichen nicht bis in die Logen. Ich dachte, rasend zu werden, wollte nach Hause laufen, mein Glas holen. Ein schlichter Kerl, der neben mir stand, riss mich aus der Verwirrung. Ich sah, dass er zwei hatte. Ich bat ihn auf das Höflichste, mir eins zu borgen. Er tat's. Ich sah hinunter und fand ihre Loge. Oh, Berisch!
Ich fand ihre Loge. Sie saß an der Ecke, neben ihr ein kleines Mädchen. Gott weiß wer, dann Peter, dann die Mutter. Nun aber, hinter ihrem Stuhle Herr Rüden, in einer sehr zärtlichen Stellung. Ha! Denke mich, auf der Galerie, mit einem Fernglas, das sehend, verflucht. Oh, Berisch, ich dachte, mein Kopf sprenge mir für Wut. Man spielte Miss Sarah. Die Schulzen machte die Miss. Aber ich konnte nichts sehen, nichts hören. Meine Augen waren in der Loge und mein Herz tanzte. Er lehnte sich bald hervor, dass das kleine Mädchen, das neben ihr saß, nichts sehen konnte. Bald trat er zurück, bald lehnte er sich über den Stuhl und sagte ihr etwas. Ich knirschte die Zähne und sah zu. Es kamen mir Tränen in die Augen, aber sie waren vom scharfen Sehen. Ich habe diesen ganzen Abend noch nicht weinen können. Hernach dachte ich an dich, ich schwöre es dir, an dich, und wollte nach Hause gehen und dir schreiben, und da hielt mich der Anblick wieder, und ich blieb. Gott, Gott, warum musste ich sie in diesem Augenblick entschuldigen? Ja, das tat ich. Ich sah, wie sie ihm ganz kalt begegnete, wie sie sich von ihm wegwendete, wie sie ihn kaum antwortete, wie sie von ihm importuniert erschien, das alles glaubte ich zu sehen. Mein Glas schmeichelte mir nicht so wie meine Seele. Ich wünschte es zu sehen. Oh Gott, und wenn ich's wirklich gesehen hätte, wäre Liebe zu mir nicht die letzte Ursache, der ich dieses zuschreiben sollte.
Es schlägt 9. Nun wird sie aus sein, die verdammte Komödie. Fluch auf sie! Weiter in meiner Erzählung. So saß ich eine Viertelstunde und sah nichts, als was ich in den ersten 5 Minuten gesehen hatte. Auf einmal fasste mich das Fieber mit seiner ganzen Stärke und ich dachte in dem Augenblicke zu sterben. Ich gab mein Glas an meinen Nachbar und lief, ging nicht nach Hause und bin seit 2 Stunden bei dir. Kennst du einen unglücklicheren Menschen? Bei solchem Vermögen, bei solchen Aussichten, bei solchen Vorzügen als mich, so nenne mir ihn und ich will schweigen. Ich habe den ganzen Abend vergebens zu weinen gesucht, meine Zähne schlagen aneinander und wenn man knirscht, kann man nicht weinen.
Wieder eine neue Feder, wieder einen Augenblick Ruhe. Oh mein Freund, das ist schon das 3. Blatt. Ich könnte dir 1000 schreiben, ohne müde zu werden, ohne fertig zu werden. Welcher Elender hat sich je satt geklagt? Ja, ich liebe sie. Ich glaube, ich tränke Gift von ihrer Hand. Verzeih mir, Freund, ich schreibe wahrlich im Fieber, wahrlich im Paroxysmus. Doch lass mich schreiben, Besser, ich lasse hier meine Wut aus, als dass ich mich mit dem Kopf wieder die Wand renne. Ich habe eine Viertelstunde auf meinem Stuhl geschlafen. Ich bin wirklich sehr matt. Aber das Blatt muss diesen Abend noch voll werden. Ich habe noch viel zu sagen. Wie werde ich diese Nacht zubringen? Dafür graut's mir. Was werde ich morgen tun? Das weiß ich nicht. Ich werde ruhig sein, bis ich ins Haus trete. Und da wird mein Herz zu pochen anfangen. Und wenn ich sie gehen und reden höre, wird es stärker pochen. Und nach Tische werde ich gehen. Sehe ich sie etwa? Da werden mir die Tränen in die Augen kommen und werden denken, Gott, verzeih dir, wie ich dir verzeihe und schenke dir all die Jahre, die du meinem Leben raubst. Das werde ich denken. Sie ansehen, mich freuen, dass ich halb und halb glauben kann, dass sie mich liebt und wieder gehen. So wird's sein. Morgen, übermorgen und immerfort.
Ich habe wieder geschlafen. Ich bin sehr matt. Wie wird's morgen sein? Mein armer Kopf dreht sich. Morgen will ich ausgehen und sie sehen. Vielleicht hat ihre ungerechte Kälte gegen mich nachgelassen. Hat sie's nicht, so bin ich gewiss, einen gedoppelten Anfall von Fieber morgen Abend zu kriegen. Es sei, ich bin nicht mehr Herr über mich. Was tat ich neulich, als ich von meinem unbändigen Pferde weggerissen ward? Ich konnte es nicht einhalten. Ich sah meinen Tod, wenigstens einen schröcklichen Fall vor Augen. Ich wagte es und stürzte mich herunter. Da hatte ich Herz. Ich bin vielleicht nicht der Herzhafteste, bin nur geboren in Gefahr, herzhaft zu werden. Aber ich bin jetzt in Gefahr und doch nicht herzhaft. Gott, Freund, weißt du, was ich meine? Gute Nacht. Mein Gehirn ist in Unordnung. Oh, wäre die Sonne wieder da. Unzufriedenheit, ich weiß wahrlich nicht mehr, was ich schreibe.
Mittwochs, abends um 8. Gestern um diese Zeit, wie war das anders als jetzt? Ich habe meinen Brief wieder durchgelesen und würde ihn gewiss zerreißen, wenn ich mich schämen dürfte, vor dir in meiner eigentlichen Gestalt zu erscheinen. Dies heftige Begehren und dies ebenso heftige Verabscheuen, dieses Rasen und diese Wollust werden dir den Jüngling kenntlich machen und du wirst ihn bedauern. Gestern machte mir das die Welt zur Hölle, was sie mir heute zum Himmel macht, und wird so lange machen, bis es mir sie zu keinem von beiden mehr machen kann. Sie war bei Obermanns. Und wir waren eine Viertelstunde allein. Mehr braucht es nicht, um uns auszusöhnen. Umsonst sagt Shakespeare, Schwachheit, dein Name ist Weib. Eh würde man sie unter dem Bilde des Jünglings kennen. Sie sah ihr Unrecht ein. Meine Krankheit rührte sie. Und sie fiel mir um den Hals und bat mich um Vergebung. Ich vergab ihr alles. Alles, was ich zu vergeben, im Vergleich des, was ich ihr in diesem Augenblicke vergeben haben würde.
Ich hatte Stärke genug, ihr meine Narrheit mit der Komödie zu verbergen. Siehst du, sagte sie. wir waren gestern in der Komödie. Du musst darüber nicht böse sein. Ich hatte mich ganz in die Ecke der Loge gerückt und Lottchen neben mich gesetzt, dass er ja nicht neben mich kommen sollte. Er stand immer hinter meinem Stuhle, aber ich vermied, so viel ich konnte, mit ihm zu reden. Ich plauderte mit meiner Nachbarin in der nächsten Loge und wäre gern bei ihr drüben gewesen.
Oh, Berisch, das alles hatte ich mir gestern überredet, dass ich es je gesehen hätte, und nun sagt sie es mir. Sie, um meinen Hals gehangen. Ein Augenblick Vergnügen ersetzt Tausende voll Qual. Wer möchte sonst leben? Mein Verdruss war vorbei. Ein vergangenes Übel ist ein Gut. Die Erinnerung überstandener Schmerzen ist Vergnügen. Und so ersetzt mein ganzes Glück in meinen Armen.
Die schöne Scham, die sie ungeachtet unserer Vertraulichkeit so oft ergreift, dass die mächtige Liebe sie wieder das Geheiß der Vernunft in meine Arme wirft.
Die Augen, die sich zudrücken, so oft sich ihr Mund auf den meinen drückt.
Das süße Lächeln in den kleinen Pausen unserer Liebkosungen, die Röte, die Scham, Liebe, Wollust, Furcht auf die Wangen treiben.
Dies zitternde Bemühen, sich aus meinen Armen zu winden, das mir durch seine Schwäche zeigt, dass nichts als Furcht sie je herausreißen würde.
Behrisch, das ist eine Seligkeit, um die man gern ein Fegfeuer aussteht.
Gute Nacht, mein Kopf schwindelt mir wie gestern nur von was anderes.
Mein Fieber ist heute ausgeblieben. Solange es so gutes Wetter bleibt, wird es wohl nicht wiederkommen.
Gute Nacht.